NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Juli 1969. Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond.
Tatsächlich bin ich so ein Kind der Apollo-Ära. Ich wurde da ein bisschen geimpft in der Nacht der Mondlandung, als mich meine Eltern aus dem Bett gezerrt hatten und ich da mit meinen drei Brüdern wie die Orgelpfeifen auf dem Sofa sitzen musste und mir das angucken musste.
Das sind 300 Meter über Mond.
Das war natürlich schon sehr aufregend.
Die Welt hält den Atem an.
Diese Studioübertragungen von Haro Zimmer aus dem RIAS-Gebäude zur ersten Mondlandung.
Die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind auf dem Mond gelandet.
Charlie Duke, der den Funkkontakt mit Armstrong hielt, hat gesagt, es ist auch gut so, dass ihr gelandet seid, weil die Leute haben hier jetzt so lange die Luft angehalten, sind alle schon blau im Gesicht.
Aus Amerika, aus Washington, Gerd Ruge und Ulrich Blank.
Der linke Fuß von Armstrong wird der erste menschliche Fuß sein, der den Mond betritt. Wir müssen also kurz vor dem Augenblick stehen.
Okay, Houston, I'm on the porch.
Und jetzt sagte Armstrong, okay, I'm on the porch. Ich stehe auf dem Balkon.
Die Eltern haben ehrfürchtig in die Schwarz-Weiß-Röhre geguckt, riesige Kiste.
Er kniet die Füße nach außen, den Kopf noch fast in der Luke.
Das hat mich nachhaltig geprägt.
Dann sprach der erste Mensch auf dem Mond seine ersten Worte.
It's one small step for man.
Er drückt alles aus, was dieses Projekt mit sich bringt.
One giant leap for mankind.
Es ist nur ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit.
Ich musste ihn mir von meinen Brüdern und Eltern übersetzen lassen.
Mit 6 Jahren konnte Ulrich Köhler noch nicht ahnen, dass er einst das Gestein untersuchen würde, das Neil Armstrong unter seinem linken Fuß spürte, als er diesen auf den Mondboden setzte. Um 3.56 Uhr und 20 Sekunden mitteleuropäischer Zeit hinterlässt der Kommandant der Apollo-11-Mission als erster Mensch Spuren auf dem Mond. Was für ein Gefühl.
Das kann man ganz anschaulich darstellen, indem man einen Sack Zementpulver nimmt und den aufschlitzt und dort mit einem Skistiefel reintreten würde. Das wäre etwa das Gefühl, das Armstrong gehabt hat.
Der Pilot der Mondlandefähre Edwin Buzz Aldrin tritt 19 Minuten später von der Leiter, sinkt in die zentimeterdicke Puderschicht.
Er fand es interessant, dass die Ränder nicht nachrutschen, dass es einen gestochenen, scharfen Fußabdruck gibt in diesem Mondstaub, den wir Regolith nennen und der eben so feinputrig geworden ist, weil über Jahrhunderte von Millionen Jahren da die Mikrometeoriten einschlagen und den Mond praktisch so zu einem feinen Staub zermahlen haben an der Oberfläche.
Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin erforscht der Geologe Ulrich Köhler den Stoff, aus dem die verschiedenen Himmelskörper gemacht sind. Auch die Materie des Erdtrabanten.
Es gibt auf dem Mond praktisch 2 unterschiedliche Arten von Gesteinen.
Bei Vollmond zeigen sich beide Arten in einem Spiel aus hell und dunkel.
Die hellen Flächen, das ist die erste frühe Kruste des Mondes, die hat mehr Calcium und mehr Aluminiumsilikate. Das nennt man Anorthosit, also das ist ein Feldspatmineral, das dort zerrieben wird.
Die Mondbesucher sammeln Staub und Steine.
Die dunklen Flächen sind mehr vulkanische Gesteine, wie wir sie auch am Ätna haben oder in der Eifel oder in Hawaii. Das ist ein sehr eisen- und magnesiumreiches vulkanisches Gestein, Basalt.
Mr. President, this is Houston out.
Hello, Neil and Buzz. For every American, this has to be the proudest day of our lives.
Mitten in ihrer Arbeit erhalten sie einen Telefonanruf von der Erde aus dem Oval Office im Weißen Haus. Der Anrufer ist der 37. Präsident der Vereinigten Staaten, Richard Nixon.
Thank you, Mr. President.
Yeah, radio loud and clear. How's it going?
Er kann die Landschaft gut überblicken. Michael Collins, der dritte Astronaut, der im Mutterschiff Columbia den Mond umkreist. CNN gegenüber sagt er, er habe Kaffee getrunken und sich in der Kommandokapsel sehr wohl gefühlt. Er fliegt in den Funkschatten der Erde, sieht die Rückseite des Mondes, überblickt Steinwüsten, Hügel, Vulkane.
Es gibt ein paar so Vulkankegel, allerdings an anderen Stellen, nicht dort, wo die erste Mondlandung und auch die anderen Mondlandungen stattgefunden haben, sondern das muss man sich vorstellen als ganz dünnflüssige Lava, die ausfließt und dann Ebenen bildet. Und deswegen hat man auch diese Landestelle bei Apollo 11 ausgesucht, weil es eben eine riesige Ebene war, die wenige Hindernisse bot.
Die langen, dünnen Beine der Landefähre stehen auf der Puderkruste einer weiten Ebene. Kurz vor dem Einparken steuerte der Bordcomputer mit der Leistung eines Taschenrechners zielsicher auf einen 33 Meter breiten Krater zu. Neil Armstrong griff ein und lenkte per Hand das Mondmobil 60 Meter westlich, in das Mare Tranquillitatis, das Meer der Ruhe.
Seine ersten Worte auf dem Mond von Buzz Aldrin waren Magnificent Desolation, großartige Einöde.
Björn Voss, Astronom, Leiter des Planetariums in Münster.
Da lebt nichts, der Horizont ist eher nah, weil der Mond kleiner ist als die Erde. Es gibt kein Wetter, es gibt Licht und Schatten, wie auf der Erde natürlich, aber viel extremer als auf der Erde, weil bei uns die Lufthülle das Licht diffus macht.
Es weht kein Wind, es gibt kein Magnetfeld und die Gravitationskraft beträgt ein Sechstel der Erde. Das heißt, die Ausrüstung der Spaziergänger wiegt statt 180 nur 14 Kilogramm.
Kontakt.
Wie Kängurus hüpfen die Astronauten durch unberührte Landschaft. Das Überleben der irdischen Besucher sichert die Hightech-Funktionskleidung, die UV-Strahlung weghält, den Innendruck anpasst, Sauerstoff liefert, Kohlendioxid ableitet, die Hitze und Kälte reguliert. Denn der Mond ist alles andere als wohltemperiert.
Das ist der, wie ich sage immer, der Grillplatzeffekt.
Ulrich Köhler.
Wenn Sie im November irgendwo noch grillen, dann wird es auf der Vorderseite zum Lagerfeuer hin, dann haben Sie sehr heiß. Und hinten friert es Ihnen schon furchtbar an den Buckel hin, weil eben in der Sonne bis zu 100 Grad Celsius heiß ist auf dem Mond. Und in Ermangelung einer Atmosphäre auf der Rückseite, dann praktisch im Schatten, ist es ganz kalt.
Bis zu minus 160 Grad.
Und das musste eben mit vielen Schläuchen und Flüssigkeiten ausgeglichen werden, dass nirgendwo Erfrierungen stattfinden, aber auch nirgendwo die Hitze zu groß wird.
384.000 Kilometer entfernt, auf der Erde verfolgen 1 Milliarde Menschen die Mission der Apollo 11. Erleben wie zwei der drei Astronauten, ehemalige Kampfpiloten im Koreakrieg, eine Aluminiumfolie entrollen.
Um zu sehen, welche Partikel und Strahlung vom Sonnenwind sich in diese Aluminiumfolie verfängt.
Sie sammeln Gesteinsproben, fotografieren und messen, während der dritte das Mutterschiff auf Kurs hält. Apollo 11 erfüllt die Forderung des 35. Präsidenten der USA.
Unsere Nation sollte sich dazu verpflichten, noch ehe dieses Jahrzehnt zu Ende geht, einen Mann auf den Mond zu landen und wohlbehalten zurückzubringen.
John F. Kennedy bleibt nur der verzweifelte Griff nach den Sternen. Ihm geht es nicht um die Erkundung des Mondes, ihm geht es darum, einen Wettlauf zu gewinnen. Gegen die Sowjetunion, gegen den Kommunismus, für den Freien Westen. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Kennedys Gegenspieler Nikita Khrushchev schüttelt einen Triumph nach dem anderen aus dem Ärmel.
Der erste künstliche Satellit, das erste Tier im All, der erste Mann auf einer Umlaufbahn.
Das ist mein Beruf, das ist mein Leben. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Die erste Frau auf einer Umlaufbahn, der erste Weltraumspaziergang.
Die USA läuft hinterher. Tief sitzt der Sputnik-Schock, als 1957 die kleine Kugel die Runde macht. Sputnik 1 war nichts weiter als Propaganda. Er umkreist die Erde und sendet Temperaturwerte. In Cape Canaveral hingegen hebt Amerikas erster Kunstsatellit nicht ab, sondern rollt über die Startbahn. Flopnik, sagt die amerikanische Presse. Kaputnik, der russische Präsident.
Space is open to us now.
Mit dem Apollo-Programm erklärt Kennedy die bemannte Raumfahrt zur Chefsache und den Mond zum Ziel.
Die Russen haben das sehr intensiv versucht, die Amerikaner auch auf dem Weg zum Mond zu schlagen.
Der Geologe Ulrich Köhler.
Ihr genialer Chefkonstrukteur Sergei Koroljew starb 1966 an den Folgen einer Operation. Und die Nachfolgekämpfe haben das Programm der Mondlandung in der Sowjetunion dann vereitelt.
In den USA hingegen stehen die Zeichen Richtung Aufbruch. Geld fließt, jedes Talent wird gebraucht. Auch Frauen dürfen an jenem amerikanischen Traum mitschreiben. Die Sachbuchautorin Margot Lee Shatterley setzt den schwarzen Computern in Röcken ein Denkmal. Mit ihrem Buch Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. So auch der afroamerikanischen Mathematikerin Katherine Johnson.
Was hätte sie nicht dafür gegeben, ihrem Vater zeigen zu können, dass sein kleines Mädchen, das mit ihm die Sterne gezählt hatte, jetzt Astronauten auf den Weg zu eben diesen brachte.
Katherine Johnson hatte Rassentrennung selbst erlebt. Getrennte Busabteile, Toiletten, Arbeitsplätze. Im Langley-Forschungszentrum der Nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA beschreibt sie die Flugbahn für Alan Shepard, den ersten Amerikaner im All. Überprüft die inzwischen von Computern erstellte Flugbahn des ersten bemannten Raumschiffs, das die Erde umkreist. Erarbeitet den Weg zum Mond.
Joshua Colmar, hatte von Anfang an geahnt, dass Catherine, seine hochbegabte und neugierige jüngste Tochter, ein schwarzes Mädchen vom Lande, geboren zu einer Zeit, in der sie nur geringe Chancen hatte, die Highschool zu absolvieren und älter als 35 Jahre zu werden, dass sie eines Tages ihre Geschichte in das große amerikanische Epos mit einflechten würde.
Man muss sich vorstellen, Apollo wurde in einer Zeit entwickelt und gebaut und dann geflogen, als es gesellschaftlich in den USA extrem unruhig war.
Es ist die Zeit der Hippies, des Summer of Love. Die Zeit der Aufstände gegen den Stellvertreterkrieg der Supermächte in Vietnam. Die Zeit der Morde an schwarzen Bürgerrechtlern. Erst Malcolm X, dann Martin Luther King. Die Zeit des Widerstands von Homo- und Transsexuellen gegen die Polizeirazzien in der Christopher Street in New York. Und es ist die Zeit des Wernher von Braun, Raketenkonstrukteur. Erst im nationalsozialistischen Deutschland, jetzt in den USA. Im Dritten Reich war er Mitglied der NSDAP und SS. In den Vereinigten Staaten ist er Deutsch-Amerikaner. Dort konstruierte er die berüchtigten V1 und V2. Hier Saturn V. Vergeltungswaffen wandeln sich in Mondraketen. Nach dem Krieg wechselt Wernher von Braun die Fronten. Unterbreitet nicht Hitler seine Pläne, sondern Kennedy, später Johnson und Nixon. Das Resultat ist ein 111 Meter hohes Kraftpaket, ausgestattet mit Triebwerken groß wie Einfamilienhäuser. Sie liefern Energie von zwei Kernkraftwerken. In der Spitze sitzt die Apollo-Kapsel, die von Saturn V in Mondnähe geschossen wird.
Die Idee dahinter war, dass man zum Mond fliegt und sich praktisch von der Schwerkraft des Mondes einfangen lässt und dadurch das Raumschiff den Mond umkreisen konnte und man dann dort entscheiden konnte, ob man zum Mond absteigt oder nicht. Wenn man es nicht tun würde, beziehungsweise die Kommandokapsel verblieb in der Mondumlaufbahn, dann hatte diese Flugbahn zum Mond, um den Mond herum und wieder zurück zur Erde, die Figur einer 8.
Neil Armstrong rechnete zwar mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, wohlbehalten zur Erde zurückzukehren, hatte aber einer Mondlandung nur eine Chance von 50-50 gegeben. Catherine Johnson war zuversichtlicher gewesen. Sie wusste, dass ihre Zahlen stimmten.
Die Apollo-Mondlandung war in gleich vielfacher Hinsicht eine Meisterleistung. Zum einen war es eine Meisterleistung, in nur 8 Jahren von Präsident Kennedys Startschuss im Jahr 1961 bis 1969 das geschafft zu haben, von 0 auf 100 all die ganzen nötigen Technologien zu entwickeln, die es noch gar nicht gab.
Der Astronom Björn Voss.
Man musste lernen, wie man Raumfahrzeuge im Weltraum navigiert und überhaupt zusammenkoppelt. Man musste lernen, wie man wochenlang fern der Erde überlebt.
2,5 Stunden dauert die Expedition. Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin rammen das Sternenbanner in den Puderboden, besteigen Eagle, die Landefähre, ruhen sich aus, sprengen die Pilotenkabine vom Untersatz, schweben in den schwarzen Mondhimmel Richtung Mutterschiff.
Als sie dann von der Mondoberfläche wieder wegstarteten, dann haben sie aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass durch den Rückstoßstrahl des Triebwerks die Fahne in den Staub fiel und wieder umgefallen war. Die wird im Laufe der Jahrmillionen ausbleichen, sicherlich, weil eben der Sonnenwind dort seine Arbeit verrichtet.
Im Dezember 1972 betrat der bislang letzte von insgesamt 12 Astronauten den Mond. 50 Jahre später flammt das Interesse an dem der Erde nächsten Himmelskörper wieder auf. Es existieren Pläne von Siedlungen auf dem Mond, von Architekturen aus Regolith, Kunststoffmembranen, die Krater überspannen, beschichtet mit Mondstaub zum Schutz vor kosmischer Strahlung. Die Rede ist von einer permanenten Außenbasis mit Wohnkomplexen im Kraterrand und Gewächshäusern zur Eigenversorgung. Die Rede ist von einem Leben auf dem Mond.
Wir bekommen Menschen zum Mond, aber es wird nie Routine sein. Oder zumindest in weit absehbarer Zeit wird es nie Routine sein.
Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Neil Armstrong, der heute vor 50 Jahren als erster Mensch den Mond betrat. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.